Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Bundestag dringt nach der Neonazi-Mordserie auf Konsequenzen. Arbeit und Strukturen der Sicherheitsbehörden müssten auf den Prüfstand, verlangten die Abgeordneten aller Fraktionen in einer einmütig verabschiedeten Erklärung. Sie zeigten sich beschämt darüber, dass gerade in Deutschland solche von rechtsextremer Ideologie motivierten Verbrechen verübt wurden. Der Beginn der Sitzung war dem Gedenken an die Opfer gewidmet und einer Entschuldigung an deren Hinterbliebene.
Es war den Abgeordneten ein Anliegen, die Debatte zum Rechtsterrorismus mit einer Gedenkminute zu beginnen. Ein Ausdruck von Anteilnahme und Betroffenheit.
Wir sind beschämt, dass die Sicherheitsbehörden der Länder wie des Bundes die über Jahre hinweg geplanten und ausgeführten Verbrechen weder rechtzeitig aufdecken noch verhindern konnten.
Alle sind sich einig, die Morde seien ein Angriff auch auf unsere Demokratie gewesen. Und gleichzeitig teilen alle die bittere Erkenntnis, der Staat habe in den bekannt gewordenen Fällen versagt.
Der Verfassungsschutz will es nicht gesehen und gehört haben, meine Damen und Herren, das glaube ich nicht. Wenn man hätte sehen und wissen wollen, hätte man können. Und das ist das Beschämende dieses Tages.
Wenn jetzt überall nach dem Aufstand der Anständigen gerufen wird, dann sage ich, wir brauchen erst einmal den Anstand der Zuständigen. Und davon kann doch keine Rede sein.
Öffentlich solle die Aufarbeitung stattfinden, fordert die Opposition. Und es müsse Schluss sein mit Verharmlosung. Die Familienministerin muss sich anhören, sie habe Projekte gegen rechts behindert statt gefördert. Inzwischen ist zugesagt, die Gelder werden doch nicht gekürzt. Beim schriftlichen Bekenntnis zur freiheitlichen Grundordnung soll es aber bleiben. Gegen den Widerstand der Opposition. Die fordert auch ein neues NPD-Verbotsverfahren und V-Leute abschalten.
Wenn über 13 Jahre lang keine einzige Information zu den bisher bekannten Mordfällen von den V-Leuten kam, ist das Beweis genug für die ganze Nutzlosigkeit dieser Strategie.
Der Innenminister hält V-Leute dennoch für unentbehrlich. Ein neues NPD-Verbotsverfahren sieht Friedrich skeptisch. Er und die Justizministerin betonen neben den schon bekannten Maßnahmen vor allem Grundsätzliches.
Meine Damen und Herren, was uns bleibt, ist das Versprechen aufzuklären, ist das Versprechen, diejenigen zu bestrafen, die schuldig sind und ihre Helfershelfer, und ist das Versprechen, mit aller Kraft den geistigen Sumpf, der diesen Untaten zugrunde legt, auszutrocknen.
Wir nehmen nicht hin, dass sich Strukturen breit machen können, Gedankengut breit machen kann, ausprägen kann, das zu Verletzungen von Bürgerinnen und Bürgern anderer Herkunft, anderen Glaubens, anderer Ethnie führt.
In diesem Sinne gab es dann doch wieder Einigkeit. Alle Fraktionen von Union bis Linke haben erstmals eine gemeinsame Erklärung verabschiedet, ein klares Signal gegen Rechtsextremismus.
In Ägypten haben erneut Zehntausende gegen den Militärrat demonstriert, der nach dem Sturz von Präsident Mubarak die Macht übernommen hatte. Die Beteiligung blieb aber hinter den Erwartungen der Protestbewegung zurück. Einige Gruppen zogen es vor, mit dem Militärrat zu verhandeln, unter anderem die islamistische Muslimbrüderschaft, der gute Chancen bei den bevorstehenden Parlamentswahlen eingeräumt werden.
Eine Million, wie erhofft, sind es wohl heute nicht geworden. Doch etliche 10.000 schon, vielleicht sogar 100.000 Demonstranten. Nicht nur in Kairo wurde protestiert, genauso in Alexandria und anderen Städten des Landes. Alle mit der einen Forderung, Tantawi, der Chef des Militärrates, solle zurücktreten und den Platz freimachen für eine zivile Übergangsregierung. Diese Forderung hat er heute Abend zwar nicht erfüllt, immerhin aber zugesagt, im kommenden Jahr werde das Militär die Macht an eine zivile Regierung übergeben. Das soll Ende Juni geschehen. Das Militär selber werde in die Kasernen zurückkehren. Den Rücktritt der zivilen Regierung nehme der Militärrat an, verkündete er heute Abend im Staatsfernsehen. Für Demonstranten auf dem Tahrirplatz ein kleiner Sieg, zwar kein Rücktritt sofort, dafür aber ein Rückzug viel früher als ursprünglich geplant. Um ihn also geht es, den Vorsitzenden des Militärrates, Feldmarschall Tantawi. Seine Generäle sind alle ehemalige Mubarak-Vertraute. Ihm hatten sie ihre Karrieren zu verdanken. Am 11. Februar konstituierte dieser Militärrat sich als Gremium aus Oberbefehlshabern und hohen Offizieren. Er übernahm die politische Macht nach Mubaraks Sturz. Er ernennt und entlässt das zivile Kabinett und er entscheidet über die Wahlgesetze. Gegen diese Allmacht eines nicht gewählten Gremiums waren auch heute Abend die Demonstranten wieder zu Felde gezogen. Zusammenstöße mit den Sicherheitskräften gab es in den Seitenstraßen des Tahrirplatzes. Von dort kamen die Verletzten, die meisten mit verätzten Augen durch Tränengas. Auch aus Alexandria werden wieder Verwundete gemeldet. Nichts hat Tantawi gesagt, welche Rolle das ägyptische Militär in Zukunft in einem demokratischen Ägypten spielen will. Immerhin, die Wahlen werden wohl ab Montag stattfinden.
Tunesien ist auf dem Weg zur Demokratie einen Schritt weiter. 4 Wochen nach der Wahl hat die verfassungsgebende Versammlung ihre Arbeit aufgenommen. Das Gremium soll die Weichen für eine Parlamentswahl in dem afrikanischen Land stellen. Die meisten Sitze hat die gemäßigt islamistische Ennahda-Partei. Ihr Generalsekretär Jebali soll Regierungschef einer 3-Parteien-Koalition werden. Als Staatspräsident ist Moncef Marzouki von der Mitte-Links-Partei vorgesehen.
Die tunesische Nationalhymne, sie ist auch die Hymne der Revolution. Für die Abgeordneten ist dies ein erhebender Augenblick. Zum ersten Mal in der Geschichte des Landes tritt ein demokratisch gewähltes Gremium zusammen. Ein Jahr lang hat diese Versammlung nun Zeit, die Verfassung zu erarbeiten. Größtes Gewicht haben die gemäßigten Islamisten. Sie werden deshalb auch den künftigen Regierungschef stellen. Doch Ennahda hat keine absolute Mehrheit. Die Partei hat sich deshalb nicht religiöse Koalitionspartner gesucht, deren Parteispitzen wohl wichtige Posten einnehmen werden. Als Übergangspräsident soll der Menschenrechtler Moncef Marzouki vorgeschlagen werden vom Kongress für die Republik. Mustafa Benjafar vom Linken Forum für Arbeit und Freiheit wurde heute zum Vorsitzenden der verfassungsgebenden Versammlung gewählt. Nun muss bestimmt werden, ob Tunesien präsidiale oder parlamentarische Demokratie wird, welche Freiheitsrechte gelten und welche Rolle die Religion im Staat spielen wird. Diese Fragen treiben auch die Bürger vor der Versammlung auf die Straße. Wir haben Angst um die Menschenrechte und im Speziellen um die Rechte der Frauen. Wir als Zivilgesellschaft wollen vom ersten Tag an wachsam sein. Wir werden da sein bis zum letzten Tag, denn diese Verfassung geht uns alle an in unserem Land. Bei allen Zweifeln und Hürden auf dem Weg zur Demokratie ist Tunesien bislang weiter vorangekommen als alle anderen Länder des arabischen Frühlings.
In Libyen ist kurz vor dem Ablauf der vereinbarten Frist eine Übergangsregierung gebildet worden. Der amtierende Ministerpräsident Kipp stellte sein Kabinett vor. Die Ministerien für Verteidigung und Inneres werden mit ehemaligen Rebellenkommandeuren besetzt, die gegen die Truppen des inzwischen getöteten Machthabers Gaddafi gekämpft haben. Bis Mitte nächsten Jahres sollen Parlamentswahlen stattfinden. Im Streit um das iranische Atomprogramm erhöht der Westen seinen Druck auf Teheran. US-Außenministerin Clinton gab Sanktionen gegen den iranischen Energiesektor bekannt. Betroffen sind Güter und Dienstleistungen für die Erdölindustrie. Außerdem warf Washington der Zentralbank des Landes Geldwäsche vor. Zuvor hatten Kanada und Großbritannien Sanktionen gegen das iranische Finanzsystem verhängt. Dem Iran wird vorgeworfen, ein geheimes Atomwaffenprogramm zu betreiben. Mit einem Streit über eine angemessene Antwort auf die Schuldenkrise ist der Bundestag in die abschließenden Beratungen über den Haushalt 2012 gestartet. Ausgaben von 306,2 Milliarden Euro hat Finanzminister Schäuble für das kommende Jahr vorgesehen. Die Neuverschuldung steigt auf 26,1 Milliarden Euro. Daran aber nimmt die Opposition Anstoß. Ihr Vorwurf an Schäuble, mit seinem Etatentwurf werde er der Verantwortung für Deutschland und Europa nicht gerecht.
Neuverschuldung à la Schäuble. Der Haushaltsexperte der SPD bietet ein bedrohliches Diagramm auf, um seine Vorwürfe zu belegen. Der Finanzminister sei haushaltspolitisch gescheitert, da helfe alles Rechnen nichts, bilanzieren Sozialdemokraten und Linkspartei in seltener Einigkeit.
Das Einzige, was übrig geblieben ist, von dem vor anderthalb Jahren mit brachialer Rhetorik angekündigten Sparpaket, sind die Kürzungen im Sozialbereich in Höhe von 40 Milliarden Euro.
Sie setzen mit diesem Haushalt die ungerechte und unsoziale Umverteilungspolitik von unten nach oben fort. Die Krisenverursacher und die Nutznießer der Krise werden weiter nicht in die Pflicht genommen.
Wer mehr Einnahmen brauche, müsse die Steuern erhöhen, meint die Opposition. Die FDP will es genau andersherum und hat gerade Steuererleichterungen durchgesetzt. Steuern senken und solide wirtschaften, für die Liberalen kein Widerspruch.
Wir sind jedes Jahr 2010, 2011 und wir werden das auch 2012 tun, mit dem, was wir tatsächlich ausgegeben haben, unter dem geblieben, was wir im Haushalt als Maximum veranschlagt haben. Und das ärgert euch.
Dass die Regierung weniger ausgibt als befürchtet, heißt für die Grünen noch lange nicht, dass gespart wird. Schäuble habe in dieser Hinsicht jeden Gestaltungswillen aufgegeben.
Das heißt, es geht die Treppe wieder hoch und das verstößt gegen den Geist der Schuldenbremse.
Zu viel Sparen gefährde allerdings die Konjunktur, entgegnet der Finanzminister, und Deutschland sei schließlich Wachstumsmotor für Europa.
Daraus wächst uns auch gerade in dieser krisenhaften, von großer Beunruhigung geprägten Situation eine besondere Verantwortung, übrigens auch eine Führungsverantwortung in Europa zu.
Bis Freitag debattiert der Bundestag noch über die Einzeletats, dann soll der Haushalt verabschiedet werden.
Weitere Informationen zum Haushaltsentwurf finden Sie auf tagesschau.de, unter anderem Grafiken über die geplanten Ausgaben der einzelnen Ministerien. Trotz Schuldenkrise sieht Arbeitgeberpräsident Hund die deutsche Wirtschaft gut aufgestellt. Für Schwarzmalerei gebe es keinen Anlass, so Hund auf dem Deutschen Arbeitgebertag in Berlin. Er sagte Kanzlerin Merkel Unterstützung für ihren Kurs in der Schuldenkrise zu. Thema auf dem Arbeitgebertag waren auch sogenannte Euro-Bonds, gemeinsame Anleihen der Euro-Staaten. Merkel forderte, die Diskussion darüber zum jetzigen Zeitpunkt zu beenden.
Die Sorge um den Euro steht ihm ins Gesicht geschrieben. So nutzt Arbeitgeberpräsident Dieter Hund den Arbeitgebertag für deutliche Worte. Er wirft den Ländern der Eurozone finanzpolitisches Versagen vor.
Die Schuldenkrise ist die Folge krassen Staatsversagens. Die Staaten haben sich lange Zeit, wiederhole, Deutschland eingeschlossen, über alle Maßen verschuldet.
Eine Lösung für das Schuldenproblem könnten, so EU-Währungskommissar Olli Rehn, sogenannte Stabilitäts- oder Eurobonds sein. Seit dem Wochenende gibt es ein neues Konzept aus Brüssel, für das Rehn in Berlin wirbt. Die EU-Kommission will mit solchen von Deutschland mitgetragenen Eurobonds Schuldenstaaten refinanzieren, die ihre Staatsanleihen nicht mehr losbekommen. Es ist klar, dass jede Art von Eurobonds nur bei gleichzeitiger Überwachung der nationalen Haushalte und mehr Koordination der europäischen Finanzpolitik kommen kann. Doch die Bundeskanzlerin erteilt der Diskussion um die Eurobonds derzeit eine Absage. Merkel will vorher harte Stabilitätskriterien einführen.
Wenn überhaupt also kann, passt diese Diskussion ans Ende. Und deshalb finde ich es nicht besonders passend, dass wir sie jetzt wieder mitten in der Krise führen, als wäre sie die Antwort auf diese Krise. Sie ist es dauerhaft nicht, meine Damen und Herren.
Mit Blick auf die Eurokrise nannte die Kanzlerin die Kurzarbeit ein wichtiges Instrument. Sollte die Euro-Krise eine Dimension wie die letzte Finanzkrise bekommen, würde man die Kurzarbeit wieder einführen.
Ein wichtiger Tarifabschluss für 2012 ist perfekt. Arbeitgeber und Gewerkschaft der nordwestdeutschen Stahlindustrie haben sich in dritter Runde geeinigt. Um 3,8% sollen die Löhne der 75.000 Stahlkocher in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen steigen, bereits vom 1. Dezember an. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 16 Monaten. Vereinbart wurde auch, dass Auszubildende in der Regel unbefristet übernommen werden.
Mit einer Ausstellung unter dem provokanten Titel Bergheil versucht der Deutsche Alpenverein, seine nationalsozialistische und antisemitische Vergangenheit aufzuarbeiten. Das Münchner Alpine Museum präsentiert rund 250 Exponate, die die Rolle des Vereins vor allem während der NS-Diktatur dokumentieren. Gezielt waren ab den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts Juden und politisch Andersdenkende ausgeschlossen worden. Seit 2001 distanziert sich der Alpenverein mit einem deutlichen Bekenntnis gegen Antisemitismus und Intoleranz von seiner Vergangenheit.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 23. November.
Morgen setzt sich das ruhige und teilweise freundliche Hochdruckwetter fort. Im Norden machen sich allerdings schon Wolken eines atlantischen Tiefausläufers bemerkbar, die in der zweiten Wochenhälfte Nachschub bekommen. Aber der dringend benötigte Regen lässt weiterhin auf sich warten. Heute Nacht ist es teils klar, teils bildet sich wieder Nebel oder Hochnebel. In der Nordhälfte gibt's gelegentlich auch Wolken und im Nordwesten auch ein paar Tropfen. Im Norden ist es morgen meist stark bewölkt, vereinzelt regnet es ein wenig. Ansonsten Nebel und Sonne. Die zeigt sich vor allem von Hessen über Thüringen bis nach Sachsen sowie im höheren Bergland. Der Wind weht schwach aus unterschiedlichen Richtungen, an der Küste auch mäßig aus Süd bis Südwest. Im Aachener Raum heute Nacht bis +5, am Alpenrand frostige -5 Grad. Morgen nur im Westen noch zweistellige Werte, sonst 2 bis 9 Grad, im Nebel noch kühler. Am Donnerstag ähnliches Wetter, am Freitag im Norden und Nordwesten mal Sonne, mal Wolken und windig, gegen Abend etwas Regen, sonst Nebel und Sonne. Am Samstag überall ein Wechsel aus Sonne und Wolken, die einzelne Schauer bringen.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Karen Mioska. Darin Demut im Bundestag, wie sich die Politik für die Morde der Rechtsextremen entschuldigt und Proteste in Kairo, wie der Militärrat versucht, seine Macht zu erhalten.